Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten pilgern an diesem 25. Juli keine Wagner-Fans nach Bayreuth auf den grünen Hügel. Auch bei den weltberühmten Richard-Wagner-Festspielen sorgt die Corona-Pandemie für Stille. Bis auf ein kleines Online-Konzert mit Christian Thielemann heute Nachmittag. Und obwohl derzeit viele große Namen vom Sockel gestürzt werden, wird über Wagner gerade vergleichsweise wenig debattiert. Dabei nennt ihn der israelische Soziologe Moshe Zuckermann in seinem neuen Buch ein ewig deutsches Ärgernis. Wir erreichen Moshe Zuckermann in Tel Aviv. Guten Abend, Herr Zuckermann.
Guten Abend, Frau Bürger.
Wir erleben gerade eine Debatte, in der viele berühmte Menschen, Künstler, Politiker hinterfragt werden. Robert Koch, Bismarck, Kant. Richard Wagner gehört gerade nicht dazu, vielleicht weil seine antisemitische Haltung schon zu oft behandelt worden ist. Warum haben Sie sich dieses ewig deutsche Ärgernis, so heißt Ihr Buch, Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis, warum haben Sie sich das nochmal vorgenommen?
Ich glaube unter anderem deshalb, weil ich meine, dass es heute eben kein deutsches Ärgernis mehr da ist, sondern weil das, was vor 20, 30, 40 Jahren, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein deutsches Ärgernis gewesen ist, mittlerweile total abgeflaut ist. Und wenn es heute noch ein Ärgernis ist, ist es allenfalls bei den Bayreuther Festspielen, wenn provokante Inszenierungen gemacht werden, wo dann also sozusagen die Inszenierung zum Ärgernis wird, aber nicht die Gestalt Wagners. Es ist ein ewig deutsches in dem Sinne, dass das, was im 19. Jahrhundert noch Wagner zum Ärgernis hat werden lassen und späterhin auch Wagner zum Paradigma dessen, was ehemals ein deutsches Ärgernis gewesen ist, er noch über viele Jahrzehnte gehalten hat. Ich glaube, heute ist es im Abflauen, wie Sie das schon eben gesagt haben. Für mich persönlich ist das natürlich eine Lebensbilanz. Ich habe mich mit Wagner viele Jahre beschäftigt, weil ich einerseits von seiner Kunst fasziniert war, auf der anderen Seite abgestoßen war von der Person. Und eben dieses Problem, also dieses grundsätzliche Problem der Trennung von Werk und Person, die wollte ich noch mal thematisieren.
In seiner Schrift »Das Judentum in der Musik« hat Wagner ja geschrieben, der Jude an sich sei unfähig, sich künstlerisch auszudrücken, weder durch seine äußere Erscheinung noch durch seine Sprache und am allerwenigsten durch seinen Gesang. Ja, wie deuten Sie denn solche Aussagen? Also war er kein Antisemit?
Er war ein Antisemit. Genau deshalb sagte er solche Sachen. Er war noch kein Rassenantisemit. Ganz gewiss war er kein eliminatorischer Antisemit, aber er war einer, der in der Tat meinte, dass Juden zu Kunst unfähig seien, dass die Juden, übrigens, das hat er sehr gut ausgenutzt, vor allem gut sein im Geld machen und so weiter. Er war all das, was ein klassischer Antisemit im 19. Jahrhundert ist. Und von daher auch sogar einer der schlimmsten, weil er auch die Sachen, auch wie in dieser Schrift, die Sie gerade erwähnt haben, auch theoretisch einfasste. Aber das war er einerseits. Auf der anderen Seite war er eben auch ein künstlerisches Genie und gerade diese Gegenläufigkeit ist das, was mich zumindest an ihn über Jahrzehnte faszinierte.
Drückt und sich denn sein Antisemitismus irgendwo im Werk aus?
Na, das ist ja genau das, was ich versuche in diesem Buch darzustellen. Man hat gemeinhin die Figur des Alberich aus dem Rheingold oder die Figur des Mime aus Siegfried, manchmal auch den Beckmesser aus dem Meistersinger oder die Kundry aus Parsifal als jüdische Karikaturen darstellen wollen. In meinem Buch versuche ich darzustellen, dass das haltlos ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass sich Antisemitismus in seinem Werk findet. Deutschtümelei, wie zum Beispiel im Schlussmonolog von Hans Sachs im Meistersinger, durchaus ja. Antisemitismus in dem Sinne, wie er ihn tagtäglich und allnächtlich praktiziert, also der Mann war obsessiv antisemitisch, findet sich in seinem Werk nicht. Und das versuche ich auch auf der theoretischen Ebene grundsätzlich zu behandeln. Es kann ein Künstler im Persönlichen ein widerlicher Charakter sein, aber dennoch große Kunst schaffen. Und würden wir übrigens Antisemitismus zum Kriterium erheben wollen für das, ob jemand dann in seine Kunst anerkannt wird oder nicht, können wir gleich 50% der westlichen Kultur abschreiben.
Sie sind Soziologe, haben lange das Institut für deutsche Geschichte an der Uni Tel Aviv geleitet. Wir kennen Sie als eloquenten Gesprächspartner zum Thema Holocaust. Nun ist ja Wagner gerade in Israel zum Symbol der deutschen Schuld an der Shoah geworden. Daniel Barenboim wurde angefeindet, als er Wagner in Israel spielen wollte. Immer wieder wurden Aufführungsversuche scharf kritisiert. Damit würden die Opfer verhöhnt. Da muss Ihr Buch ja in Israel auf großen Widerstand stoßen, oder? Wie sind die Reaktionen?
Die Sache ist ja die, dass es ja gerade Hanebüchern, dass Wagner, der im Jahre 883 gestorben ist, zum Sinnbild des israelischen Verhältnisses zum deutschen Nazismus bzw. zur Verursachung des Holocaust geworden ist. Das ist ja vollkommen absurd. Ich glaube, dass Wagner das zum Sinnbild geworden ist, gerade weil man mit Deutschland sich bald wieder anfreundete und weil es auf der ökonomischen und späterhin auch auf der diplomatisch-politischen Ebene und späterhin dann, als die Generationen dann wechselten, auch im persönlichen Umgang, dass das mehr oder weniger dann sich normalisierte, wurde gerade dieses, was am allerwenigsten Opfer von Seiten der Deutschen und von Seiten Israelis zu bringen hatte, zum Sinnbild erhoben. Das gilt es ja genau zu bekämpfen. Und im Übrigen möchte ich Ihnen sagen, es stimmt ja gar nicht, dass wenn Barenboim beispielsweise seinerzeit Wagner aufführen wollte, dass ein großes Publikum das nicht sehen wollte. Ganz im Gegenteil, das Publikum wollte es sehen. Es war eine Minderheit, die das verhinderte. Und es gibt eben dieses Tabu, das bis zum heutigen Tag nicht gebrochen wird.
Sie scheinen, Moshe Zuckermann, in Ihrem Buch auch ein bisschen provozieren zu wollen, wenn Sie schreiben, es sei nicht sicher, ob Wagner Nazi geworden wäre. Anzunehmen sei eher, dass er nach Hollywood gegangen wäre. Warum diese Zuspitzung?
Ich glaube übrigens wirklich nicht, dass Wagner Nazi geworden wäre. Ich glaube auch nicht, wie man behauptet hat, dass Nietzsche Nazi geworden wäre. Das wollten die Nazis doch so darstellen. Nach Hollywood, weil die Erfüllung der Vision von Wagner, des Gesamtkunstwerks, hat sich nicht auf den deutschen Bühnen oder auf den europäischen Opernbühnen verwirklicht, sondern im hollywoodschen Kinofilm. Dort ist das Gesamtkunstwerk dann mehr oder weniger vervollkommt worden. Sie müssen verstehen, dass nichts, was die Filmmusik in den 20er und 30er und 40er Jahren in Hollywood ausgemacht hat, ohne Wagner möglich geworden wäre. Das Prinzip des Leitmotivs, das Prinzip der Verbandelung von szenischer Aufführung und Musik, das von Wagner ja in seinen Kunstkonzepten konzipiert worden war, hat sich dann wirklich im hollywoodschen Film dann verwirklicht. Die Tatsache, dass er in Deutschland so hoch gehalten wurde, widerspricht nicht der Tatsache, dass er dorthin gegangen wäre, wo er seinen größten Erfolg hätte feiern können. Und ich glaube in der Tat, dass es Hollywood geworden wäre.
Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis, so heißt das Buch von Moshe Zuckermann, erschien im Westend Verlag, 144 Seiten, kosten 18 Euro. Herr Zuckermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger.